Genau, aber ganz viele Pflanzen, die eben auch eine Heilwirkung haben, haben auch ein Potenzial als Färberpflanze.
Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast für alle, die mehr über Wildkräuter und Heilpflanzen erfahren möchten. Heute mit Mo und in dieser Folge wird es bunt. Schau mal auf deine Klamotten heute. Welche Farben trägst du? Rosa, Ocker, Grüntöne oder doch lieber was Kräftiges in Lila, Türkis oder Blau? Die Kunst, Farben auf Stoffe zu bringen, beschäftigt uns im heutigen Interview. Selbstredend handelt es sich hierbei um Naturfarben, geschenkt von Wild- und Färberpflanzen. Eine Wissenschaft für sich, und ich freue mich, heute eine Expertin auf dem Gebiet von Flora und Farbe zu Gast zu haben. Der Name ist Programm. Ich begrüße ganz herzlich Elke Fiebig von Flora und Farbe, professionelle Färberin, Workshopleiterin und Dozentin und vor allem Naturliebhaberin, die uns heute in ihre unglaublich spannende Experimentierküche blicken lässt. Du erfährst mehr über die Geheimnisse des Färbens mit Pflanzenfarben, wie du starten kannst, welche Farben einen ganzen Malkasten in sich tragen und warum es eigentlich nicht viel schwieriger ist, als Tee zu kochen. Also an die Töpfe, fertig, los! Wenn du eine Farbe wärst, welche wäre das und welche Pflanze würde sie erzeugen?
Gut, das ist aber eine richtig schwierige Frage. Ich würde jetzt fast sagen blau, weil das über lange Zeiten meines Lebens meine Lieblingsfarbe war. Und ja, die passende Pflanze dazu, das wäre dann nichts, was bei uns wild wächst, könnte der Veit sein, der Indigo enthält in seinen Blättern.
Genau, wir kommen bestimmt auch noch mal auf dieses magische Gewächs zurück. Vielleicht magst du dich aber kurz einfach noch mal vorstellen. Mit wem haben wir es heute zu tun?
Ja, na klar, gerne. Ich bin Elke, ich wohne und lebe und bin auch ansonsten in Berlin. Ich bin Pflanzenfärberin, ich gebe Workshops zu dem Thema, ich biete Färbesets dazu an, Online-Tutorials, so das ganze Rundum-Paket. Ja, das mache ich, das bin ich.
Das ist ganz großartig, wirklich mit einer professionellen Färberin zu sprechen, die eben sich auch mit Pflanzen und Farben sehr gut auskennt. Und da wäre meine Frage, wie bist du dazu gekommen? Das ist ja jetzt nicht Industriekauffrau oder Friseurin oder was immer Menschen vielleicht denken, wenn sie die Schule absolvieren. Wie kommt man dazu?
Also ja, es ist auf jeden Fall kein Ausbildungsberuf oder sowas, soweit ich weiß. In meinem Fall war es so, ich habe ursprünglich Modedesign studiert und bin im Studium da zufällig eher drauf gestoßen, weil meine Großmutter mir ein paar Rollen Leinen geschenkt hat, die über 100 Jahre alt waren. Das waren Stoffe, die die Mutter und deren Mutter meines Großvaters selber gesponnen und gewebt hatten. Und eigentlich wurden daraus halt die Alltagstextilien der Familie hergestellt. Handtücher, Tischwäsche und sowas. Und da waren halt noch ein paar Rollen übrig. Die waren jetzt sehr alt. Meine Oma hat die lange gehütet. Und dann dachte sie, okay, das Kind macht was mit Stoffen. Die kann doch bestimmt was damit anfangen. Und das hat mich so total ans Grübeln gemacht, weil ich so viel Ehrfurcht vor diesen Stoffen hatte und dachte, all die Zeit, die da drin steckt, also die Zeit, die das behütet wurde, aber auch diese ganze Arbeitszeit, das ist ja enorm. Ja, und das war dann so eine Schnapsidee eigentlich vielleicht, dass ich dachte, dann färbe ich die mit Pflanzen. Das dauert bestimmt auch lange. Und das wird denen irgendwie, ja, das ist dann denen würdig oder sowas. Das war meine Idee. Und natürlich ging am Anfang erstmal ziemlich vieles schief, weil ich gar nicht wusste, was ich mache. Interessanterweise hat es mich aber trotzdem total fasziniert. Ich fand die Farben, auch wenn ich dann leider Farben hatte zu Anfang, die überhaupt nicht haltbar waren, fand die Farben einfach wunderschön und so poetisch irgendwie. Ja, dann bin ich daran hängen geblieben.
Aber das ist ja mutig, direkt das tollste Stück Stoff, ne, direkt in den Färbebottich,
Ich
zu
habe,
tauchen.
genau, also ich war nur halbmutig. Ich habe kleine Stückchen davon abgeschnitten und ich habe dann sowohl das als auch weniger kostbare Farbe erstmal Stoffe Probe gefärbt. Genau, also davon würde ich tatsächlich auch abraten, gleich das Allerkostbarste, was man hat beim ersten Versuch. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Aber du bist ja dann bei dieser Leidenschaft auch geblieben. Weiß ich nicht, jetzt machst du das schon Jahre, Jahrzehnte fast lang.
Ja.
Was hält dich da bei der Stange? Was ist so deine Antriebskraft? Denn ich meine, reich wird man damit nicht.
Nee, das hast du ganz gut erkannt. Ja, das hat so verschiedene Aspekte, glaube ich. Das eine ist, das wird mir einfach nicht langweilig, weil ich immer wieder was Neues lerne und Das tatsächlich bin, glaube ich, auch jemand, der sich mit sehr viel oder mit Routine sehr schnell langweilen würde. Und das Problem habe ich nicht. Das andere ist, dass einfach durch dieses Leben im Rhythmus mit Pflanzen, ob man die nur sucht oder sie nur beobachtet, im Garten oder draußen in der freien Wildbahn, das erdet mich total und ich fühle mich dadurch so verwurzelt irgendwie. Das heißt, es gibt mir auf jeden Fall ganz viel. Und dann das andere, das hat dann vor allen Dingen mit den Workshops zu tun, dass es einfach auch ein ganz tolles Erlebnis ist, immer wieder diese Begeisterung über die Pflanzenfarben so zu teilen und dabei zu sein, wie Leute das erste Mal sehen und die Sachen so aus dem Topf holen und es gar nicht glauben können, was sie da sehen. Das ist ja total ganz, ganz befriedigend und macht mir ein ganz wohliges Gefühl, das immer wieder mit Menschen erleben zu können.
Das merkt man jetzt schon. Und deswegen fände ich es toll, wenn du uns einfach mal mit dieser Begeisterung ansteckst und deine Färbeküche mitnimmst. Ich stelle mir das sehr, sehr experimentell vor. Was würde mich denn da erwarten, wenn ich jetzt tatsächlich ja, komme und sage, hier, ich habe ein olles Stück Leinen, was machen wir jetzt?
Ja, also speziell im Fall vom Leinen müssten wir wahrscheinlich erstmal ganz am Anfang anfangen. Viele Sachen müssen sehr gründlich vorgewaschen werden. Das heißt, beim Färben mit Pflanzen dauert es meistens eine Weile, bis es tatsächlich bunt wird. Also erstmal muss man die Fasern oder die Stoffe so aufbereiten, dass sie aufnahmefähig werden, sprich richtig sauber sind, dass da keine Beschichtigung obendrauf ist. Und dann kommt dieser nächste Schritt, der oft Leute so ein bisschen abschränkt und ein bisschen langweilig vielleicht auch ist, aber ganz wichtig, nämlich das Vorbeizen. Für fast alle Pflanzenfarben braucht man das. Genau, also das Wort Beizen an sich, das hat einen ganz alten Wortherkunft, Wortursprung. Und das bedeutet etwas beißen machen. Und das kann man sich ganz gut vorstellen. Die Beize ist quasi das Mittelstück, die Brücke zwischen der Faser und dem Farbstoff. Und beim Pflanzenfärben meint man eben mit diesen Beizen Metallsalze. Das können Salze sein von Aluminium oder von Eisen. In historischen Büchern stehen da auch manchmal alle möglichen anderen Sachen drin, von denen wir die Finger lassen, die weder für uns noch für die Umwelt besonders gut sind. Genau, aber wenn man dieses Beizen vor dem Färben macht, hat der Stoff halt die optimale Chance, die Farbe wirklich anzunehmen.
Anzunehmen.
Genau, das heißt, die Farben werden satter und die Haltbarkeit wird auch besser dadurch.
Und dann aber ich meine, dann habe ich jetzt also einen gebeizten Stoff.
Genau, den könntest du, wenn du dann erstmal erschöpft bist, von all deiner Arbeit auch erstmal trocknen lassen und aufheben oder die
Genau,
Färbung.
weil wie lange dauert dieser Prozess? Also ich meine, waschen alleine mit der Hand ist ja schon auch echt eine krasse Nummer eigentlich.
Also genau, das heißt, meine zumindest Sachen aus Baumwolle, die wasche ich tatsächlich auch einfach ganz
Mit deiner
zeitgemäß,
Maschine,
schön
ja.
in der Waschmaschine heiß. Genau. Das Beizen an sich, also das Minimum, was ich so wie ich es im Workshop mache, das dauert eine Stunde. Wenn ich mehr Zeit habe, dann lasse ich mir tatsächlich auch mehr Zeit und lasse zum Beispiel die Stoffe auch gerne über Nacht noch in der Beize drin. Man kann all diese Sachen noch komplexer machen. Man kann zum Beispiel für Leinen und Baumwolle vor dem eigentlichen Beizen noch ein Tanninbad machen. Tannine kennen wir ja auch von verschiedenen Pflanzen. Das hilft dann bei den Stoffen aus Pflanzenfasern nochmal, dass die Beize wirklich besser andocken kann. Da wären wir dann jetzt vielleicht schon bei so einem ganzen Tag Vorbereitungszeit. Aber genau, das hört sich jetzt vielleicht ganz wild an. Aber man kann alles immer irgendwie ein bisschen anpassen an die eigenen Zeitfenster, an die eigenen.
Genau, aber ich kann nur Stoffe färben. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt nicht ein Vlies aus ne, Erdöl vor uns haben, sondern
Genau.
dass wir tatsächlich auch Fasern nehmen, die wie eben Baumwolle oder Leinen oder Hanf oder weiß ich nicht was, die also auch eben naturnah sind.
Genau, das heißt so, also wir brauchen Fasern tatsächlich für die Pflanzenfarben aus natürlichen Rohstoffen. Also das können pflanzliche Fasern sein, wie Baumwolle, Leinen, Hanf und so weiter. Oder halt Wolle und Seide, die tierischen Fasern. Was auch geht, ist sowas wie Viskose oder so, also was synthetisch hergestellte Faser ist, aber auf Basis von Zellulose.
Genau, und dann wäre ja die Frage, wie kommt da Farbe drauf?
Ja, da gibt es natürlich auch wieder viele Wege zum Ziel, aber das, was man sich vielleicht am einfachsten vorstellen kann, ist, also so ein Farbbad zu machen, ist
Ja.
eigentlich mit dem Tee zu kochen.
Ah,
Etwas
toll.
größer und meistens auch etwas konzentrierter, aber also da wollen wir hin. Wir würden unser Färbematerial nehmen, das könnten frische Blätter sein, die wir jetzt gerade draußen gesammelt haben, das kann auch was Getrocknetes sein, was wir schon vor dem letzten Winter vielleicht als Vorrat angelegt hatten. Und das wird mit Wasser aufgegossen. Wenn man die Zeit hat, lasse ich es immer gerne noch über Nacht einmal stehen, dass das sich alles richtig vollsaugt
Klar.
und dann am nächsten Tag erhitzt. Und ja, dann kann man dazu gucken, wie die Farbe aus der Pflanze raustritt, sich das Wasser verfärbt. Und wenn man es sich ganz einfach macht, könnte man den Stoff damit reinlegen. Ich mag es meistens lieber, dass ich das einmal durch ein Mulltuch abgieße, dass am Ende das Pflanzenmaterial nicht mehr mit drin ist im Topf, sondern nur noch mein Färbebad und da kommt dann der Stoff rein,
Das
den
ist ein bisschen wie Sirup kochen, ne? Also man hat im Prinzip den Ansatz über Nacht und dann wird das eingeweicht und dann wird es gekocht und es ist nur kein Sirup, sondern die Kunst ist ja jetzt praktisch diese färbenden Essenzen aus der Pflanze zu extrahieren. Dazu nimmst du tatsächlich dann nur Wasser, ne? Also
In der Regel ja. Es gibt ein paar Färberpflanzen, wo der Farbstoff vor allen Dingen alkohollöslich ist. Das wäre dann so ein bisschen wie eine Tinktur zu machen. Aber genau, die Pflanzen, die ich verwende, sind tatsächlich, haben wasserlösliche Farbstoffe.
genau, und dann ist jetzt natürlich hier im Pflanzenpodcast die große und allmächtige Frage, was sind das denn für Pflanzen? Und du sagst, man kann sogar auch frische nehmen. Das heißt, ich könnte tatsächlich so, also wie beim Ostereierfärben auf die Wiese gehen und da irgendwas nehmen und färben.
Also ja, vom Prinzip her schon. Ein bisschen beachten würde ich mal, man braucht ja um so einen Stoff oder größere Menge Wolle zu färben, etwas mehr Pflanzen als für so ein paar kleine Ostereier. Das heißt, man braucht jetzt nicht so ganz wenig meist. Also man sollte ein bisschen darauf achten, dass man achtsam sammelt und
Das
nicht.
heißt also, nur mal um eine Menge zu haben für ein T-Shirt, bräuchte ich jetzt 3 Hände voll Brennnessel. Nein.
Nee, ich glaube, du bräuchtest gerade bei der Brennnessel mehr. Die ist nämlich nicht so eine ganz ideale Färberpflanze, finde
Okay.
ich. Also man braucht recht viel von der Brennnessel. Also es gibt beim Färben, da orientiert man sich meistens am Gewicht der Textilien. Und man weiß ja als so normale Person, die ihrem Leben nachgeht, meistens nicht, was wiegt denn mein T-Shirt? Und das kann auch
Nee.
sehr unterschiedlich sein. Aber lass uns mal sagen, wir hätten jetzt 100 Gramm. Dann gibt es Pflanzen, da wird empfohlen, dass man es 1:1 macht. Bei anderen kommt man auch mit weniger davon und dann ist ein bisschen die Frage, was gefällt einem auch? Möchte man möglichst satte Farben oder mag man es eher lieber, wenn es ein bisschen zarter ist? Also da gibt es gar nicht so in Stein gemeißelte Rezepte, sondern es hat auch viel mit Geschmack zu tun, finde ich. Aber ja, lass uns mal sagen, wir würden jetzt mit frischer Goldrute färben, die ja gerade total Saison hat überall. Und dann bräuchte man schon einiges. Wenn man die jetzt frisch sammelt, dann würde ich empfehlen, dass man vielleicht, wenn man es schafft, die dreifache Menge von dem T-Shirt-Gewicht nehmen würde. Also für 100 Gramm T-Shirt 300 Gramm Goldrute. Man kann da die Blätter und die Blüten zusammen benutzen. Man muss das nicht trennen.
Ah, gut. Und da kommt man ja, ich meine, die wächst ja sehr üppig und
Genau, also eben gerade die, finde ich, ist deswegen für den Anfang auch so gut. Ich meine, es ist trotzdem schön, wenn man vielleicht ein bisschen was stehen lässt, weil da gehen ja trotzdem auch immer sehr viele Insekten dran. Aber ja, die ist ja sowas von üppig. Genau. Und also da kommt man halt schon schnell, wenn man halt so einen etwas größeren Strauß vielleicht hat. Das sollte dann, denke ich, auch schon ausreichen.
und die wird dann gelb, weil sie Goldrute heißt, oder wird sie was völlig anderes?
Genau, also da ist es tatsächlich mal so, dass die Blütenfarbe einem ungefähr das verrät, was man hinterher als Farbe auf dem Stoff auch bekommt. Das funktioniert nicht immer so 1:1, aber in dem Fall halt schon ganz gut.
Genau, weil ich kann mir vorstellen, dass es eben, ich hätte jetzt intuitiv gedacht, naja, alle Wildpflanzen machen irgendwie so ein braun-grau-Ocker. Aber das ist gar nicht mal so.
Nee, gar nicht. Also Ocker, ja, also ganz viele Pflanzen färben gelb und das Gelb geht dann auch manchmal Richtung Ocker. Aber ja, braun tatsächlich ist jetzt gar nicht so super häufig.
Wie würde es denn rot werden?
Ja, rot. Also da würde man idealerweise tatsächlich eine meiner Lieblingsfärberpflanzen nehmen, die allerdings auch nicht bei uns wild wächst. Das ist Grabwurzel, die gehört aber zur Familie der Rötegewächse. Und da gibt es ein paar einheimische Verwandte, die Labkräuter und den Waldmeister zum Beispiel.
Der Waldmeister färbt rot, das musst du erklären.
Genau, nicht das Kraut oben, das oberirdische Kraut, sondern wie bei der Grabwurzel eben auch, würde man sich die Wurzeln anschauen. Und wenn man die erntet, kann man auch schon sehen, dass die so ganz zart rot sind. Oder nicht ganz zart, sie sind rötlich, aber die Wurzeln an sich sind sehr zart. Das ist das Schöne an der Grabwurzel, die hat nicht so zarte Wurzeln, sondern etwas, man hat ein bisschen mehr in der Hand. Und es ist auch leichter, die zu ernten. Je nachdem, wenn man einen sehr lehmigen Boden hat, wird man vielleicht gar nicht so gut, so viel Erfolg haben, wenn man versucht, Labkrautwurzeln zu ernten und die reißen wahrscheinlich dann viel ab. Genau, aber da sind tatsächlich ganz tolle rote Farbstoffe in den Wurzeln drin.
Okay. Und genau, gelb würde ich halt zum Beispiel mit der Goldrute schaffen. Und grün, jetzt so ein sattes Wiesengrün, Maigrün.
Ja, grün ist auch noch so ein kleiner Trick, den es da irgendwie gibt. Wir sehen das ja so viel um uns herum, aber dieses Grasgrün, so ein sattes, frisches Grün, das ist so geradeaus gar nicht so einfach zu färben. Was man eher bekommt, sind so etwas olivigere Grüntöne. Für ein richtiges Grasgrün muss man tatsächlich den Umweg gehen, blau zu färben, zum Beispiel mit einer Pflanze, die Indigo enthält und dann gelb, also wie man im Tuschkasten die Farben mischen konnte, so müsste man es da auch machen, allerdings nacheinander. Erst das eine, dann das andere färben, um so ein Grasgrün zu bekommen. Was so paradox ist, weil es uns so üppig und überall irgendwie begegnet in der Natur.
Genau, aber üppig ist ein gutes Stichwort, denn tatsächlich gibt es, wie ich auf deinem Blog gelesen habe, eine ganze Menge auch an alten Podcast-Bekannten, die einfach im neuen Gewand in dieses Färber-Thema ein diffundieren, nämlich zum Beispiel die wilde Möhre oder der Beifuß. Also sind auch Pflanzen, die ich gar nicht mit Färben assoziieren würde. Aber du hast da eine ganze Range eigentlich an heimischen Wildpflanzen, mit denen du färbst.
Also wahrscheinlich nicht jede Pflanze eignet sich natürlich für alles und manche eignen sich vielleicht das eine mehr, für das eine besser als für das andere. Schafgarbe zum Beispiel wird auch oft als Färberpflanze erwähnt und also sie enthält auch färbende Stoffe, aber halt weniger davon als andere. Also man kriegt da nicht so eine super Knallerfarbe am Ende. Genau, aber ganz viele Pflanzen, die eben auch eine Heilwirkung haben, haben auch ein Potenzial als Färberpflanze.
Krass, also ich habe jetzt gelesen, die Vogelbeere, ne, mit der kann man scheinbar auch färben. Oder hat
Ja,
man früher gefärbt?
weißt du mehr als ich. Also ich habe das mal versucht, allerdings nur mit einem ganz kleine Menge und Vogelbeeren, die ich ganz spät im Herbst, vielleicht sogar im Winter gesammelt habe. Also die waren auch nicht mehr besonders saftig und das hat nicht gut geklappt. Aber ich bin gespannt, was du berichtest, ob das bei dir gut funktioniert.
Ich
Genau.
weiß gar nicht genau, ja, ich müsste mich dann erstmal mit diesem ganzen Thema Beize beschäftigen. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal ganz kurz drauf zurück, was ich dann zu Hause täte. Vorab aber noch mal jetzt wo wir bei den Farben sind, das Blau hat natürlich die Menschheit immer schon umgetrieben. Für Blau sind Kriege geführt worden. Man kann sich das gar nicht vorstellen, an Blau klebt Blut. Das Thema Indigo beziehungsweise White, das ist fast mystisch. Also tatsächlich darf man sich das im Mittelalter ja oder in früheren Zeiten einfach so vorstellen, dass die Menschheit wirklich, ja, wie du sagst, schon in Naturtönen umherlief und dem König war das Purpur vorbehalten und das Blau war eben auch eine königliche Farbe, weil es eben so absolut ungewöhnlich und herzustellen ist. Und warum ist das mit dem Blau so?
Das ist total faszinierend. Blau oder also eine Vorstufe von diesem Indigo-Pigment, was man am Ende bekommen kann, steckt in so unterschiedlichen Pflanzen, die aus verschiedenen, also die auch alle gar nicht in der gleichen Familie sind. Eigentlich, also auf, glaube ich, jedem Kontinent außer der Arktis und der Antarktis gibt es solche Pflanzen. Und es ist auch höchstwahrscheinlich so, dass Menschen unabhängig voneinander an unterschiedlichen Orten entdeckt haben, wie man damit färbt. Aber es ist eben so um die Ecke. Man muss diesen Farbstoff, der als Vorstufe in den Blättern ist, durch Trocknen oder Fermentieren oder Einweichen erstmal rüberbekommen. Dann muss der mit Sauerstoff reagieren, um dann blau zu werden. Und dann, wenn er blau ist, möchte er sich aber eigentlich nicht mehr an Stoffe binden. Also in der Form ist er dann nicht mehr gut löslich, aber lagerfähig dafür. Das heißt, man hat früher zum Beispiel aus dem Weid, den man auch in Deutschland angebaut hat, Bälle gepresst, die in der Mitte wahrscheinlich so ein bisschen anfermentiert waren, aber außen trocken. Und so konnte man das eben aufheben und lagern. Und um damit färben zu können, hat man das Ganze dann wieder in diese sogenannten Indigo-Küben reingegeben, wo alles in Wasser aufgelöst wurde und das Ganze wieder etwas fast anfangen sollte zu gären, um den Farbstoff freizusetzen. Daher kennt man vielleicht auch diese Geschichten über diese stinkenden Indigo-Färbereien, die eben nicht mitten in den Siedlungen liegen sollten und insbesondere, wenn man auch Urin gesammelt hat, um diese Küken in die Gänge zu bekommen, dann war das natürlich noch geruchsintensiver.
Genau, also
Genau.
an der Stelle, Küpe ist ein Färbebad mit indigohaltigen Pflanzen,
Küpe
ne? Dass wir das nochmal
ist,
an der
glaube ich,
Stelle.
ursprünglich einfach eine Bezeichnung für ein Fass gewesen
Ah
und
ja.
dann so übernommen worden, denke ich, weil es da eben so gebräuchlich war. Genau, also man spricht beim Küpenfärbungen, damit meint man eben wirklich Indigo-Färbung und nicht die anderen.
Genau, und was eben ein Learning ist, weil diese Pflanze eigentlich in Vergessenheit geraten ist, ist, dass eben der Weid hierzulande, vor allem in Thüringen, auch eben bis ungefähr ins 17. Jahrhundert extrem eigentlich blaues Gold war, also wirklich in bares Geld verwandelt wurde, also professionell angebaut wurde. Es gab diese Weidmühlen, es, ne, wie du dann sagst, das ist eine ziemliche Sauerei, dann die Pflanze eben nicht nur zu ernten, sondern praktisch anzugären. Es muss furchtbar gestunken haben. Dann hast du ja auch, du arbeitest ja auch immer mit, wie du sagst, mit Beizen. Also du hast ja dann auch Laugen und Chemikalien und der Arbeitsschutz war garantiert noch nicht so weit ausgeprägt, dass man da sich hat schützen können. Also das war eine ziemliche Sauerei für alle Beteiligten, um am Ende ein Stück blauen Stoff zu bekommen. Richtig?
Da steckt einfach auch wahnsinnig viel Arbeit drin, auf jeden Fall. Und diejenigen, die am Ende das in bares Geld umwandeln, sind natürlich nicht unbedingt die, die vorher die körperliche Arbeit machen, leider.
Richtig.
Auf jeden Fall, ja.
Na, wir sparen uns jetzt mal die durchaus super spannende Indigo-Geschichte in anderen Teilen der Erde aus. Also ne, lange Rede, kurzer Sinn. Man hat dann Indigo in den Kolonien gefunden und unter absolut nicht menschenwürdigen Arbeitsbedingungen sozusagen abgebaut oder dann geerntet. Und die Blue Jeans ist auch eine Geschichte für sich, aber die erzählen wir hier nicht. Das können die Menschen auch im Internet gut nachlesen. Wir wollen nochmal zurück zu den heimischen Pflanzen. Und vor allen Dingen an diese Experimentierküche. Ich kann mir vorstellen, also gibt es überhaupt ein reproduzierbares Ergebnis?
Das kommt ein bisschen drauf an. Jetzt ganz zu Anfang wahrscheinlich nicht, aber wenn man seine Arbeit auf so professionelle Schienen gesetzt hat, würde ich mal sagen, und gutes Grundverständnis hat, dann kann man schon dem sehr nahe kommen, dass man Farben reproduziert. Das ist jetzt für mich nicht so, steht nicht im Fokus meiner Arbeit, weil ich immer gerne lieber Neues lerne. Aber es ist nicht unmöglich. Und es gibt ja auch Unternehmen, wie jetzt in Deutschland weniger, aber es gibt durchaus Unternehmen, die das auch machen, so im kleinen Umfang. Einen Katalog immer wieder nachfärben mit mehr oder weniger gleichen Farben, genau.
Aber im Vordergrund steht eben dieses Experimentelle. Du schreibst dir sicher auf, wenn was mal gut geklappt hat, welche Mengenverhältnisse du da benutzt hast. Aber genau, wie arbeitest du mit Rezepten oder lässt du dich historisch inspirieren oder wie kommst du an deine Kreation?
Ich experimentiere schon meistens eher, aber eben auf Grundlage von über 10 Jahren Grundwissen, was ich da, wo drauf das steht. Und das funktioniert auch sehr gut. Also wenn man die grundlegenden Mechanismen eben durchdrungen hat, dann hat man ganz viele neue Ideen, glaube ich, und kann immer wieder neue Wege finden und neue Pflanzen entdecken. Was ich total auch ganz gerne mache, sind eben doch mal ab und zu ein historisches Rezept nachfärben oder sowas. Da ist oft so ein bisschen eine Schwierigkeit, dass eben die Leute früher, also in den Färbereien, die haben ja einen viel größeren Umfang gefärbt als ich. Also da sind die Rezepte dann manchmal so ein bisschen wahnsinnig, wenn die halt von Tonnen ausgehen oder sowas. Ja, aber ab und zu mache ich sowas dann schon ganz gerne. Genau, ich habe auch so eine Art Farbnotizen, heißt es so, wo ich jeden Monat ein neues Tutorial schreibe. Und das ist natürlich total schön. Da habe ich so einen Rahmen, in dem ich das machen kann und mir die auch die Zeit nehmen kann. Und da habe ich zum Beispiel mal ein altes Rezept ausprobiert, um mit der Krabbwurzel zu färben, wo man ein Lila bekommt, statt dem klassischen Rot. Und also ich konnte es ehrlich gesagt selber gar nicht glauben, als ich dann diese Wolle in der Hand hatte, die dann auf einmal so, ja, fast so auberginefarben war. Ja, aber ganz toll. Irgendwie ganz
Würde ich denn dieses Ergebnis auch bekommen, wenn ich jetzt Baumwolle nehme? Also ist das dann auch nochmal unterschiedlich, je nachdem, ob ich eben, ne, wie du sagst, eine tierische Faser habe oder nicht, eine Pflanze?
Auf jeden Fall. Also in meisten Fällen ist es schon so, dass es jetzt nicht komplementär unterschiedliche Ergebnisse sind, aber meistens macht es einen ziemlich großen Unterschied, was man für eine Faser hat. Auf jeden Fall. Ja, das ist auch ganz spannend.
Es erscheint mir wirklich ein sehr komplexes Thema, wie viel Chemie und Arbeitsschutz darf ich denn praktisch im Vorhinein draufpauken, bevor ich mich an den Herd stelle? Also wie starte ich denn, wenn du sagst, okay, du hast jetzt Vogelbeeren im Kühlschrank, jetzt mach mal.
Man kann auch ganz einfach starten. Man kann, eine meiner Lieblingsbeize eigentlich, Kaltbeize ist der Name, unter dem die auch verkauft wird. Das ist ein Aluminiumsalz. Der Name sagt es, funktioniert eben super bei Zimmertemperatur. Das heißt, man könnte sogar einfach sich einen Eimer nehmen mit einem gut sitzenden Deckel, da diese Beize reinmachen, das in die Ecke stellen, die Wolle da reinlegen und dann rausholen, wenn man es braucht. Also das ist wirklich sehr unaufwendig.
Aber Moment, die Wolle und die Pflanze.
Nee, man
Nee.
würde, also das wäre tatsächlich meine Empfehlung, dass man die Textilien eher vorbeizt.
Okay, das war die Vorbeize. Genau.
Erledigt. Genau. Man erhitzt da nichts, man muss sich also auch nicht vor irgendwelchen Dämpfen fürchten oder sowas. Man kann diese Flüssigkeit sogar aufheben und wiederverwenden. Dann würde ich rede jetzt einfach mal von Wolle. Dann würde ich die Wolle da rausholen, ein bisschen entweder ausdrücken oder einmal spülen, sodass man lose Beizmoleküle sozusagen, die sich da nicht angedockt haben an die Faser, dass man die wegspült. Und dann, während das Ganze noch in deinem Eimer war, hast du vielleicht deine Vogelbeeren schon im Herd, im Topf auf dem Herd erhitzt. Und genau, dann hast du da, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, vielleicht eine etwas rötliche Flüssigkeit. Und da kommt dann in dein kleines Färbebad der Wollstrank rein. Und worauf man auf jeden Fall achten sollte beim Färben, würde ich sehr empfehlen, dass man eine gute Belüftung hat. Also wenn man kann, dann ist natürlich draußen Färben ganz toll, aber in der Wohnung geht es auch super, wenn man eben schön Durchzug machen kann. Einfach weil man, außer man hat jetzt ein ganz kleines Mini-Färbebad, man hat ja beim Färben mit Pflanzen oft etwas größere Mengen, als wenn man sich so einen Tee macht. Und wenn da zum Beispiel viele ätherische Öle drin sind oder viele Gerbstoffe, dann ist es einfach nicht besonders angenehm, wenn man da in solchen Dämpfen steht. Deswegen sollte man da ja vorsichtig sein.
Möglicherweise auch eine Atemschutzmaske tragen. Oder ist es.
Das mache ich tatsächlich nicht. Das mache ich nur, wenn ich Beizen oder andere Pulver abwiege, die noch nicht in Wasser aufgelöst sind, einfach um nicht so Stäube einzuatmen.
Richtig?
Genau, aber später beim Färben reicht es mit der. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber soweit ich weiß und mit den Pflanzen, mit denen ich arbeite, reicht es, wenn man einfach für Belüftung sorgt. Genau.
Genau, also angenommen, du kennst jetzt die Vogelbeere im Färbeverhältnis nicht, dann nehmen wir irgendwas, was ich vielleicht sonst, vielleicht die wilde Möhre, hätte ich dann zum Beispiel in diesem Topf eben so viel abgewogen, wie wir das ungefähr vorher geschätzt haben. Und dann koche ich das jetzt wie lange?
Idealerweise würde man den Farb so zwischendurch entweder ein bisschen abkühlen lassen oder man ergänzt vielleicht eh noch mal ein bisschen kaltes Wasser, dass
Okay.
man ausreichend Volumen hat, um die Wolle reinzukommen. Wenn wir jetzt nämlich Wolle färben wollen, Wolle mag keine Temperatursprünge. Also wenn die gerade kalt aus der Beize rauskommt und dann würde man sie am besten nicht direkt in ein heißes Farbbad geben, damit sie nicht filzt. Genau, also ich würde wahrscheinlich es so machen. Ich würde den Farbsud mit der wilden Möhre durch ein Mulltuch gießen, ausdrücken, dass alles wieder schön im Topf landet. Ausreichend Wasser ergänzen, dass meine Wolle reinpasst. Dabei wird es dann auch eh abgekühlt, bis es so handwarm ist. Und dann alles zusammen wieder erwärmen. Und ab dem Moment, wo man so bei ungefähr 90 Grad ist, also mit Wolle drin sollte man es ja natürlich am besten jetzt nicht kochen lassen, wenigstens eine Stunde stehen lassen.
Okay.
Da kann man aber auch flexibel sein, weil man jetzt nicht so viel Zeit hat. Man lässt es vielleicht nur 20 Minuten heiß da stehen und dann muss man was anderes machen. Dann kann man es auch ausmachen und die Wolle da einfach noch über Nacht drin auskühlen lassen und sich dann die Zeit zunutze machen einfach.
Das heißt also, eigentlich brauche ich nicht viel mehr als tatsächlich eine Küche oder eine Herdplatte und einen großen Topf, der ja auch dann dreckig werden kann, vielleicht ein paar Handschuhe, optional eine Maske, diese Beize, Färbematerial und Stoff, richtig?
Ja, das klingt gut.
Es ist ja überschaubar. Das
Es
heißt,
ist
es ist auch
wirklich
eben.
überschaubar. Ja. Auch wenn man jetzt, man fängt ja zu Anfang vielleicht nicht mit 20 Sachen gleichzeitig an.
Nein.
Also wirklich echt machbar. Ein Eimer, also für den Anfang ist diese Methode mit dem Eimer zum Beizen einfach super. Dann muss man darüber auch nicht weiter drüber nachdenken. Ich würde euch nur empfehlen, dass man wirklich einen Topf hat, eben den man nicht mehr für die Suppe benutzt,
Das ist
sondern
klar.
einen Kreativtopf. Und dann kann man ja auch ansonsten, also ich meine, klar, man kann immer noch mal hier noch ein Gläschen zum Anrühren gebrauchen und da so ein Eimer, aber das
Ja,
sind ja
klar.
Sachen, die man sich so zusammensuchen kann im Keller oder so.
Genau,
Genau.
aber ich muss jetzt nicht, wie das ja echt bei neuen Hobbys so ist, im Internet erstmal Gott weiß was bestellen, um es dann erstmal zu lagern und es nie zu nutzen. Genau.
Nee,
Also.
das kann man natürlich machen, das ist auch so eine Falle. Dann hat
Ja.
man ganz viel und weiß, auf einmal ist wie gelähmt, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Muss man aber nicht. Man kann es echt
Und
runter.
ich kann vielleicht ja auch. Du hast auf deiner Website auch wunderbare Samen, die du vertreibst. Also ich könnte ja sogar so pfiffig sein und mir eine Färbepflanze anbauen.
Ja.
Welche könnte das sein?
Was ganz gut funktioniert für Leute, die auch vielleicht gar nicht unbedingt einen Garten haben, sondern irgendwo ein paar Kübel hinstellen können, sind die Färberblumen, das Färbermädchenauge oder Schwefelkosmee.
Schwefelkosmee klingt gefährlich, habe ich noch nie gehört, ja.
Ja, nee, ist überhaupt nicht gefährlich. Die heißt nur so, weil die Blüten so intensiv leuchten.
Ah.
Ja, so Schwefelgelb bis hin zu Orange. Genau, und die funktionieren eben auch im Topf wunderbar. Man muss halt nur daran denken, dass, wenn es sehr heiß wird, dass man schön gießt und so. Und den Topf vielleicht nicht zu klein wählt. Und das ist ganz schön. Dann kann man den Sommer über immer wieder die Blüten ernten und entweder frisch benutzen oder einfach trocknen zum Sammeln, bis man genug hat. Und durch dieses stete Absammeln der Blüten wird die Pflanze auch angeregt, immer zu produzieren. Also dass man muss sich
Das heißt, du hast wirklich wie in so alten Apothekerschränken einen riesen Fundus an verschiedenen Pflanzen getrocknet aus verschiedenen, ja, Orten der Erde vielleicht, nein, aber vor allem ja wahrscheinlich Berlin und Umgebung. Genau, das wäre nämlich auch die Frage, Färbepflanzen übers Jahr. Ich hätte dann vielleicht in den Weihnachtsferien Lust. Und dann?
Ja, wenn man dann nicht im Herbst schon was gesammelt und getrocknet hat, dann müsste man vielleicht mal in der Küche gucken, was man gerade finden kann. Eine ganz tolle Färberpflanze sind Zwiebelschalen
Ach,
und
guck.
da die äußeren trockenen
Das machte
Larven.
meine Oma immer bei den Ostereiern, ne? Genau.
Genau, das funktioniert auch für Stoffe. Auch da, man braucht halt ein bisschen mehr als einfach so ein Osterei. Aber man kann da zum Beispiel auch einfach mal im Supermarkt oder im Bioladen um die Ecke fragen, ob man die losen Schalen einsammeln kann, die da in diesen Zwiebelkörben immer rumliegen. Und dann kommt man auch schnell irgendwie auf eine Nummer. Oder man guckt mal auf einem Markt, wo es diese Saftstände gibt, und fragt, ob man da die Granatapfelschalen bekommen kann. Wächst natürlich um diese Jahreszeit oder auch generell nicht bei uns, aber es wird ja rund ums Jahr importiert. Und Granatapfelschalen sind auch eine schöne Färbepflanze.
Das heißt, du hast eigentlich keine Saison, sondern du läufst durchs Jahr und kannst immer irgendwie färben.
Es geht auf jeden Fall. Manchmal muss man vielleicht ein bisschen findig sein, aber gerade wenn man das auch schon eine Weile gemacht hat, dann das passiert es doch, dass sich so Sachen ansammeln und man hat dann immer was da.
Irre.
Ja.
Und wie ist das? Du hast es ganz am Anfang noch angesprochen mit der Haltbarkeit. Also tatsächlich würde das halten?
Ja, jein. Das ist immer schwierig, diese Frage so ganz klar zu beantworten. Es kommt einmal darauf an, ob man es wirklich auch vorher richtig gemacht hat mit dem Beizen. Leute wollen immer nachträglich was fixieren, aber das Fixieren ist wirklich das, was vor und währenddessen passiert. Und dann kommt es auch ganz doll auf die Wahl der Pflanze an, weil auch wenn es alles pflanzliche Rohstoffe sind, haben die unterschiedliche Molekülarten sozusagen, die da drin sind, verbinden sich auf unterschiedliche Weise mit Fasern und manche davon ist eben eher kurzlebig, andere langlebiger. Was ich zum Beispiel zum Anfang benutzt habe in meiner absoluten Ahnungslosigkeit, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, zu färben mit Rotkohl, roter Beete, Blaubeeren oder Heidelbeeren. Das sind alles sehr, sehr kurzlebige Farben und es sind auch alles Dinge, die man vielleicht, die ja essbar sind. Deswegen kennen viele Leute die, weil wir diese Sachen eben aus der Küche kennen. Die sind aber tatsächlich am allerbesten geeignet zum Verspeisen und nicht unbedingt als Färberpflanze, einfach wegen der Art von Farbstoffen, die da drin stecken.
Aha, weil die machen ja eine irre Sauerei, auch wenn zum Beispiel Holunderbeeren.
Ja.
Also kriegst du kaum raus oder rote Beete von den Händen, da würde ich jetzt auch genauso naiv denken, die färbt alles.
Ja, nee,
Pink.
genau. Es ist leider nicht das Gleiche, ob etwas einfach Flecken macht oder am Ende wirklich Farbstoff ist, das.
Das ist ein guter Hausfrauentipp sozusagen. Nee, aber das ist ja gut zu wissen tatsächlich. Also, das ist ein Universum, was wir wirklich jetzt hier nur ganz, ganz, ganz dosiert bestiegen haben. Und ich glaube, da ist noch, macht ganz viel Lust, bei dir auch nochmal auf der Website zu schauen. Du darfst jetzt super gerne nochmal sagen, wo wir dich finden, was du anbietest. Weil ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, dann einfach auch mal anzufangen.
Ja, sehr gerne. Also man findet mich auf der Web oder meine Webseite ist floraundfarbe.de. Da gibt es auch den Blog, wo man mal durchstöbern kann und ganz niedrigschwellig vielleicht Ideen bekommt, womit man loslegen kann, mit welchen Pflanzen oder Färberpilzen, die gibt es ja auch. Ich bin sonst bei Instagram unter floraundfarbe.de. Nee,
Genau,
oder?
also wir
Flora
verlinken
und
das ja auf
Farbe,
jeden
ja,
Fall
genau.
in den Shownotes, das sagst du uns gerne noch. Und möchtest du noch irgendwas loswerden? Ein Appell an die, ja, du hast wahrscheinlich eine Community, die dir natürlich folgt und die das alles auch mit dir wahrscheinlich gemeinsam ausprobiert und die du wiederum sehr inspirierst. Das kann ich mir gut vorstellen, auch gerade in so einer Großstadt. Ja, also hast du noch irgendeinen Appell oder eine Botschaft an die Leute da draußen?
Ja, mein Appell wäre, wenn ihr neugierig drauf seid, das einfach mal auszuprobieren und sich nicht einschüchtern lassen. Das ist echt eine Wissenschaft und ein Riesenfeld und man kann da an ganz viele Kaninchenlöcher reinstolpern, aber man kann auch ganz einfach einen ganz kleinen anfangen und trotzdem ganz tolle, wunderbare Erlebnisse haben.
Toll, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das für uns geteilt hast. Ich liebe es halt immer, wenn wir schon so lange über diese Pflanzen reden und immer noch total irre, riesige Anwendungsmöglichkeiten und ja, Nutzungsformen entdecken und wo immer noch wieder ein unglaublicher Rattenschwanz dranhängt. Und das finde ich auch nach 5 Jahren Podcast so faszinierend und dass wir es einfach nie auserzählt kriegen. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du uns auf diesen Weg mit den Färbepflanzen mal zumindest gestoßen hast.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.